Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Ja, Klaus muss heute noch arbeiten. Mhm. Das sagt er aber auch schon seit 6 Stunden.
Ja, wie nennst du das hier denn? Das ist auch Arbeit, oder?
Ja, schwere Arbeit. Ja, krass. Sehr gut. Cheers, wir stoßen mal an. Krass. Was ist? Wir fangen direkt mal an und ich stelle dich den Leuten später vor. Ne? Und dann sage ich, was wir hier machen. Wenn ich dir die 3 Weine, die du jetzt hier auf den Tisch gestellt hast, blind einschenken würde, würdest du die rausfinden?
Ich?
Ja.
Also ich bin da tatsächlich nicht so gut drin. Also Angelina ist da wirklich besser. Also meine Frau kann das wirklich besser, unsere Weine rausschmecken. Und ich glaube, ich könnte rausschmecken, dass sie von uns sind. Mhm. Aber ich könnte nicht den Einzelnen rausschmecken.
Krass. Aber das ist dann schon heftig, oder?
Es gibt halt Leute mit einer guten Probe und Leute mit einer besseren Probe.
Geil. Was für einen Wein trinken wir jetzt hier?
Ein Quarzit-Schiefer-Riesling. Mhm. Das ist ein Guts-Riesling. Mhm. Schon aus relativ steilen Weinbergen. Roter Schieferboden mit Quarzit-Einlagerung. Mhm. Und die Lage, wo der wächst, ist direkt hinter Prem. Von der Ausrichtung eher Osten. Das heißt, wir haben Morgensonne, keine Abendsonne. Eher eine kühlere Lage. Früher haben die Bremer die Ecke Schneeberg genannt, weil da halt wirklich länger der Schnee liegt. Aber mit Klimaerwärmung für uns einfach eine immer interessanter werdende Ecke, weil man einfach wirklich weniger Sonnenstunden hat. Aber dann nachher trotzdem reife Trauben, bisschen weniger Zucker, also auch weniger Alkohol nachher im Wein. Und das ist uns halt sehr wichtig. Also hier hat jetzt 5 Restzucker, 7 Säure und 11 Alkohol.
Mhm.
Ja. Und hat trotzdem Geil. Kraft und Power und braucht eigentlich den Alkohol dafür nicht, sondern eher lange Zeit im Keller, viel Hefelager und daher kommt halt die Power.
Ich freue mich gerade mega, weil endlich nach 260 Folgen Ben spricht Podcast habe ich den Podcast in einen Wein-Podcast umtransformiert. Und gerade kommt mir der Gedanke, du bist tatsächlich der einzige, und nein, der erste Moselaner, nee, du darfst ruhig sagen, dass wir jetzt von deiner Tochter hier noch einen schönen Kaffee serviert bekommen.
Sieht aber lecker aus.
Aus der Spielküche. Ah ne, jetzt sind ja 2 Espresso, gell? Und 1 Kaffee. Sehr cool. Vielen Dank.
Sieht sehr lecker aus, Emmy.
Sieht wirklich sehr gut aus.
Vielen Dank.
Ist so, habe ich in Berlin tatsächlich mal einen Kaffee gereicht bekommen, weil die machen den Kaffeesatz in den Kaffee rein und gießen nur mit Heißwasser auf. Jetzt nicht im Restaurant oder sowas, aber wenn die Leute privat trinken, auf jeden Fall.
War gut?
Nee, ich habe dann halt den letzten Schluck genommen und habe halt auf dem Pulver rumgekaut und festgestellt, heide Witzke, wenn man darauf noch kaut, geht das Koffein direkt schneller noch ins Blut. Unglaublich. Wir befinden uns jetzt tatsächlich an der Mosel und du bist der erste Meseler, der nach, ich komme ja auch von der Mosel, ne, aus Klotten, wohne in München. Und ich habe überlegt eben gerade, ich hatte noch nie Moselaner im Podcast.
Und jetzt, spricht nicht so für die Moselaner, oder?
Ich weiß nicht, es hat sich nie wirklich ergeben. Und ich habe euch ja schon ewig auf dem Schirm gehabt. Ich trinke eure Weine immer beim meinem Schwiegervater Klaus im Hotel, der jetzt auch neben uns sitzt, der aber die klare Regieanweisung bekommen hat, nicht zu sagen. Nein, Klaus, du darfst. Aber dann muss ich dir das Mikrofon rüberreichen. Ne? Das ist das Ding. Dein Weingut hatte eine extrem krasse, intensive Geschichte, über die ich dann auch erst erfahren habe. Ich habe dann euer Buch gelesen, was ihr zusammengeschrieben habt. Und das ist ja immer so ein bisschen, also du kannst ja mal beschreiben, wie es für dich ist. Jetzt habe ich dieses Buch gelesen und habe mich mit so einer ganz intensiven Geschichte eures Lebens auseinandergesetzt und weiß also jetzt da alles und du bist jetzt mit mir konfrontiert und denkst so, oh, jetzt hat er das ganze Buch da gelesen und kennst mich aber kaum. Wie ist das für dich?
Also sagen wir mal, wir haben das Buch geschrieben, da steht im Prinzip ja unsere ganze Geschichte drin, also dass mein Vater verstorben ist, dass wir das Weingut übernehmen mussten, so ein bisschen Hals über Kopf.
Ja.
Schöne Sachen, Sachen, die vielleicht nicht so schön sind oder uns sehr beschäftigt haben. Was ich gut kann, ist Sachen verdrängen.
Ja.
Und ich bin damit die letzten 30 Jahre oder 35 Jahre eigentlich sehr gut gefahren. Deswegen macht mir das wenig aus irgendwie. Und ich finde die Situation auch eigentlich nicht so schlimm. Aber ich erfahre jetzt auch vielleicht ein bisschen was von dir. Also
absolut. Ich bin, ich würde sogar sagen, dass das eine eher untypische Mosel-Eigenschaft ist. Also ich habe ja, also ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich weiß nicht, wie alt bist du?
Ich werde jetzt 35.
Siehste, das ist ja ungefähr eine Generation in jedem Fall mal. Und ich habe so erlebt, dass man mit den Glaubenssätzen groß wird. Ach, also zum Beispiel bei uns im Dorf, in Klotten, wenn da jetzt jemand eine Krankheit hatte oder sowas oder irgendwas Schweres ist passiert, da redet man nicht drüber. Ja. Das ist alles so ein bisschen unterm Deckmantel. Und oh nee, lieber nett und uiuiui. Ich weiß also jetzt noch, dass viele Verwandte oder Leute, die ich kenne, die Krebs hatten, dass das ein Riesenthema war, dass da nicht drüber gesprochen werden darf und so weiter. Ja. Und eure Geschichte, euer Umgang damit ist halt kompletter Gegensatz. Das finde ich so geil, erfrischend einfach und so, ja, jetzt will ich nicht dieses ramschige Wort authentisch benutzen, aber es ist, hast du das auch so erlebt, dass das eigentlich das komplette Gegenteil ist?
Ja, also hier in Bremen, also sagen wir mal, bei meinen Eltern war es vielleicht ein bisschen anders.
Ja.
Also wir sind schon immer offen damit umgegangen. Also in unserer Familie war das immer so, dass man das schon offen mit Problemen umgegangen wurde. Und für uns, also wir haben die Anfrage gekriegt für dieses Buch, zu erzählen, was so in unserem Leben passiert ist. Und wir haben eigentlich nicht so lange überlegt. Also wir fanden das eigentlich eher schön und auch für uns nochmal schön so, weil in der Zeit, wo wir das Weingut übernommen haben, bis zu diesem Buch, das war, weiß nicht, 10 Jahre oder so, da war so viel passiert, dass wir das selber teilweise gar nicht mehr auf dem Schirm hatten und vergessen hatten und halt auch wirklich verdrängt oder sowohl negativ wie auch positive Sachen. Und für uns hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, das auch nochmal für uns selber so hervorzukramen. Und wie war das damals, wie war die Situation? Und das einfach nochmal so durchzuspielen, weil eigentlich, ich meine, klar, das Ganze hat ein bisschen dramatisch angefangen, aber eigentlich waren es schöne Jahre und eine schöne Zeit auch irgendwie, weil wir viel, was wir angefangen haben, hat auch funktioniert. Wir haben viele Sachen angestoßen im Weingut privat, die einfach uns Spaß gemacht haben und die uns nach vorne gebracht haben. Und es war einfach mehr positiv wie negativ. Und deswegen bin ich froh, dass wir das Buch geschrieben haben und da auch nochmal alles so auf dem Tisch hatten irgendwie.
Müssen jetzt vielleicht kurz zusammenfassen, also wann immer du da nicht ins Detail oder sowas, ich erzähl's kurz, dein Vater ist er ist verunglückt im Weinberg, also am Kloster Stuben in Bremen, in der Moselschleife, einer der schönsten Moselschleifen, ist er verunglückt und du warst dann mit damals war es einfach noch deine Freundin, die Angelina, konfrontiert, ey, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie diesen laufenden Betrieb am Leben erhalten. Wir müssen jetzt hier komplett reingehen. Ihr wart damals in der Geisenheim, in der Weinuniversität ist das.
Genau, Fachhochschule,
Genau, du hast Weinbau da studiert. Die Angelina hat, glaube ich, Marketing oder so.
Internationale Weinwirtschaft.
Exakt. Und auf einmal, ich glaube, ihr habt dann auch abgebrochen beide.
Genau, also wir waren im dritten Semester, haben wir, glaube ich, noch alle Klausuren geschrieben.
Ja.
Mein Vater ist dann im Juni 2010 tödlich verunglückt. Und dann haben wir zuerst versucht, irgendwie noch beides zu machen, also das Studium weiterzuführen oder zu Ende zu bringen und das Weingut, aber haben relativ schnell gemerkt, beides zusammen funktioniert nicht. Also man kann sich nicht aufs Weingut konzentrieren, man kann sich nicht aufs Studium konzentrieren und haben dann für uns entschieden, dass wir das Studium abbrechen und uns voll dem Weingut widmen. Und im Nachhinein war es eine sehr gute Entscheidung.
Hattest du damals, schon als du jünger warst und deinen Vater noch hattest und mit ihm aufgewachsen bist, das Gefühl, dass er eine besondere Rolle in dem Ort hat und für den Weinbau und speziell für den Kalmund eine besondere Rolle hat. Und ich glaube, da gebe ich gerade den Hörern kurz mal den Tipp. Also googelt mal Kalmont, C-A-L-M-O-N-T, und schaut euch mal die Bilder an. Es ist der steilste Weinberg Europas, sagt man. Aber dann fragt man sich auch, okay, wo soll außerhalb Europas?
Wir haben auf dem Etikett stehen die steilsten Weinbergsterrassen der Welt.
Also exakt so. Genau, und dein Vater hatte dann eine ganz spezielle Rolle. Also es gibt einen Trichter, durch den wir durchgewandert sind, heute mit dem Klaus auch. Wir haben diesen Mosel, nee, das ist der Kalmund-Klettersteig, genau. So heißt der offiziell, wenn ihr den sucht. Und man geht da durch einen Trichter, der wirklich fast wie eine, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich wie so ein kleines, wie so eine Fankurve von einem Stadion, sagen wir genau, mal, ja. Ist, der voller Brombeerhecken war. Und dein Vater hat in der Zeit gesagt, als es eigentlich untypisch war, sowas zu sagen, hey, hier machen wir wieder Rebstöcke rein in diesen Berg.
Also der Kalmund war, oder ist als steilster Weinberg Europas sehr in Vergessenheit geraten. So Ende der 90er Jahre hat diese ganze Lage nur noch 4 Hektar Rebfläche gehabt. Also es waren wirklich nur noch die unteren Terrassen bebaut. Hatte mit Sicherheit mehrere Gründe. Einer oder der größte war wahrscheinlich, Moselwein war nicht mehr besonders gefragt. Die Preise waren am Boden. Und es hat sich für viele Winzer einfach nicht mehr gelohnt, in diesen steilen Terrassen rumzulaufen und nachher eine Flasche für ein paar Mark zu verkaufen.
Oder wenn es gefragt war, dann war es so lieb Frauenmilch, süß ausgebaut, aber dafür braucht man nicht den Berg hoch zu kraxeln, sondern das kann man auch unten in der Flachlage machen.
Also es war einfach wirtschaftlich nicht mehr interessant, da im Kalmund rumzulaufen.
Ja.
Und mein Vater hat dann Ende der 90er Jahre angefangen, Brachflächen zu kaufen, die zu roden und Weinberge wieder neu anzulegen. Und am Anfang mit Sicherheit ein bisschen belächelt oder gesagt, was macht der Bekloppte, aber nach so 2-3 Jahren haben viele Winzer gemerkt aus dem Ort, das ist vielleicht gar nicht so schön, das funktioniert, was der da macht, und Kalmund hat auch dann wieder relativ schnell einen guten Namen gekriegt und wurde bekannt, und dann sind noch mehr Winzer dazugekommen, und dann hat man irgendwann, vielleicht so 2006, 2007, auch wieder 12 Hektar Rebfläche gehabt. Also es sind dann wirklich 8 Hektar teilweise neu angelegt worden, teilweise sind die alten Stöcke stehen geblieben, man hat versucht, die wieder irgendwie zu neuem Leben zu erwecken und hat die zurückgeschnitten und Brombeeren entfernt, und sodass wir jetzt eigentlich auch wieder diese 12 Hektar haben. Was man da aber noch vielleicht dazu sagen muss, vor 100 Jahren, 1920, hat der Kalmund 24 Hektar gehabt. Also das ist jetzt eigentlich gerade so bei der Hälfte. Ja? Und wenn man so durchläuft und mal nicht nach unten zum Mosel, sondern nach oben guckt, sieht man auch überall noch Mauern und Rebstöcke und so. Das sind natürlich mittlerweile Ecken, die einfach so lang brach liegen. Das ist schon eher ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wenn wir das Ziel haben, dass wir die 12 Hektar, die jetzt sind, halten, dann ist das ein ganz gute.
Warum denkst du, war das so vor 100 Jahren? War dann die Philosophie in der Weinwelt eine andere, ähnlich wie heute, dass man gesagt hat, hey, wir wollen den Weinberg in die Flasche bringen, wir wollen terroirbezogene Weine machen, wir wollen die Charakteristik des Weinbergs reinkriegen, und das hat sich einfach nach dem Krieg einfach so verändert, weil halt die Not da war, oder wie würdest du die Geschichte beschreiben?
Vor 100 Jahren hatten die Leute einfach keine andere Möglichkeit, hier mit irgendwas Geld zu verdienen, außer mit Wein. Ja, sie hatten auf der Höhe der Eifel hatten die ein paar Felder Selbstversorger, oder hier an den Moselufern sieht man auch noch in vielen Orten so Gärten, wo die sich versorgt haben. Und der Wein war einfach die einzige Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, um sich vielleicht ein bisschen Luxus oder vielleicht auch einen Traktor oder irgendwas zu leisten. Also das ging nur mit diesen paar Weinstöcken. Und deswegen ist da ja auch jede Ecke bebaut. Ja, die haben im Winter, haben die da Mauern gebaut, für 10 Stöcke draufzusetzen, weil die das Geld gebraucht haben, für was die Trauben nachher gebracht haben. Und weil die einfach Zeit hatten. Die hatten einfach Zeit, das zu machen. Ja, und früher, ich meine, Brem hatte damals 1000 Einwohner. Da haben in manchen, also 1000 Leute haben im Prinzip auch in diesem Berg gearbeitet. Weil es gab ja nicht viel andere Arbeit. So.
Exakt. Ja, und Familie hatte vielleicht so 4 Söhne, 5 genau, Söhne. Was sollen die jetzt machen? Es gab nicht Lohn- oder Erwerbsarbeit in dem Sinne. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist sehr interessant.
Ja. Und ich glaube dann, klar, dieser Niedergang, teilweise waren es auch die Winzer selber schuld, weil sie viel schon produziert haben, was nicht geschmeckt hat. Einfach nur, weil sie Geld verdienen wollten.
Ja.
Und ich denke, dass für viele Ecken an der Mosel vielleicht es nachher gut war, dass der Weinbau so am Boden war, weil dann kamen wieder neue Betriebe, neue Winzer dazu, weiß nicht, wenn man auch Clemens Busch, Heimann Löwenstein, mhm, mein Vater, das sind ja alles Leute gewesen, die dann quasi aus diesem Trümmerhaufen wieder angefangen, mhm, haben, was aufzubauen. Und
gibt es Leute, die heute sagen zu dir, ey Kilian, das, was dein Vater da gemacht hat, war Pionierarbeit. Gibt es das, dass du das schon heute, ja, so hörst, ja, und dass die Leute dir das so sagen? Ja. Und hast du das damals auch erlebt so? Oder war das für dich so, dass du gedacht hast, oh ja, der macht da was im Ding oder so?
Als er da angefangen hat, war das natürlich schon bei uns ein großes Thema, weil ich meine, meine Eltern hatten damals irgendwie 3,5 Hektar Rebfläche, und dann hat er auf einmal einen ganzen Weinberg gekauft, der irgendwie 1,5 hatte, also Rebfläche, ja, um ein Drittel vergrößert. Ja. Und natürlich, das war das großes Thema. Aber damals, also ich wusste, dass es viel Arbeit ist und dass mein Vater da richtig Bock drauf hat. Und aber dass das jetzt, ja, sagen wir mal, Pionierarbeit oder was Besonderes ist, das, mhm, habe ich damals vielleicht noch nicht so verstanden.
Ja, was würdest du sagen, wenn dazu die Herausforderung dieser Generation war, Heimann Löwenstein, Clemens Busch, das waren alles so ein bisschen so langhaarige Hippie-Typen, sagen wir jetzt mal, so war wahrscheinlich die Wahrnehmung damals, ja, die einfach nochmal alles in eine andere Richtung denken, ne? Terroir-bezogen, ne? Und halt Wein nochmal anders interpretieren, ja, beziehungsweise vielleicht auch so nach dem burgundischen Modell, wie es in Frankreich ist, einfach dem Wein, oder wie es heute auch im VDP oder beim, ja, Bernkasteler Ring, ja, auch gemacht wird, wo Wein anders nochmal versucht wird zu, ja, vermarkten und auszubauen. Ja. Was denkst du ist heute dann im Gegensatz dazu die Herausforderung, die eure Generation hat?
Also speziell jetzt vielleicht, wenn ich das in Brem betrachte, haben wir schon noch die Herausforderung, dass diese steilen Weinberge heute auch noch drohen, zum Teil wieder brach zu fallen, weil es einfach noch zu wenig Nachwuchs gibt. Mhm. Ja, weil einfach, mhm, teilweise ein paar junge Leute fehlen, die dann auch Lust haben, in diesen Terrassenlagen rumzulaufen. Ja. Mhm. Wenn ich das in ganz Deutschland betrachte, sind wir, glaube ich, im Moment als junge Winzer in einer ziemlich schönen Position, weil, mhm, viele junge Leute machen eine gute Arbeit, die Weine sind interessant, abwechslungsreich, handwerklich, mhm, gut gemacht. Nicht alles kann jedem schmecken, aber man findet, mhm, für jeden Geschmack was, und ich glaube, mhm, allgemein, dass der deutsche Wein schon auf einem Niveau ist, wie schon ganz lange nicht mehr. Mhm. Und der Zusammenhalt unter Winzern ist sehr, sehr gut, und es, mhm, macht im Moment einfach sehr, sehr viel Spaß, mhm, der Beruf an sich, aber auch das Miteinander in den verschiedenen Winzervereinen oder weiß nicht, mhm, auf, mhm, Verkostungen, das ist im Moment schon sehr schön. Und ich meine, klar, jede Generation hat so ihre Herausforderungen, aber ich glaube, im Moment sind wir wirklich in einer ganz schönen Position.
Aber ist nicht eure Herausforderung die Vermarktung an sich? Dass man überlegt, hey, wie um Himmels Willen kriege ich die, ja, Leute dazu bewegt, tatsächlich bei uns den Wein, ja, zu konsumieren, oder?
Ja, sag mal, das ist auf jeden Fall ein Thema, was einen vielleicht umtreibt.
Ja.
Wir haben, Gott sei Dank, ein paar Entscheidungen getroffen. Der Sommer war sehr groß, den kann ich jetzt, ja, mal einschenken.
Ja, schenk
den mal ein. Lagencuvée aus Frauenberg und Kalmar, und das wir relativ früh, also 2010 haben wir übernommen, 2011, mhm, gemacht haben, ohne uns wirklich riesengroße Gedanken zu machen. Eigentlich war da eher der Gedankengang, wir müssen irgendwas machen, um uns den Leuten vorzustellen, weil Angelina und ich ja eigentlich hier in dem Weingut nicht als Betriebsnachfolger jetzt so schon etabliert waren. Ja. War jetzt vielleicht gar nicht, damals auf jeden Fall gar nicht so vermarktungsmäßig gedacht, aber es hat halt gut funktioniert.
Ja.
Aber wir hatten für uns halt immer das Glück, dass wir irgendwas für uns angestoßen haben, mhm, Wein gemacht haben, mhm, und irgendwie hat es, mhm, so gefühlt immer von allein funktioniert. Ja? Mhm. Klar, bei vielen Betrieben ist das vielleicht auch ein bisschen anders, mhm, aber für uns hat das irgendwie immer...
Weil gepasst. Du hast ja eben beschrieben, ihr habt jetzt ganz viele junge Generationen. Sollen wir nochmal anstoßen, ihr drei? Auf uns. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Prost. Oh ja. Ah, das ist jetzt der 220er, oder?
221.
Ah, jetzt schon.
221, der Sommer war sehr groß. Lagencuvée Frauenberg-Kalmont. Frauenberg ganz grauer, mhm, Boden, verwittert. Sehr feine Schiefersteine, mhm, Kalmont ganz roter Boden, viel Eisen, sehr karg, Und eigentlich der einzige Wein, den wir im Sortiment haben, wo Parzellen von beiden Schieferformationen zusammenkommen. Ja. Und das war uns halt auch so ein bisschen wichtig. Wir wollten uns mit dem Wein vorstellen. Wir wollten ein bisschen moderneres Etikett haben, ein bisschen, bisschen jüngere Leute vielleicht auch ansprechen, wenn man schon mal über Vermarktung reden will. Und wollten aber auch, dass unsere Lagen so ein bisschen zusammenkommen. Im Prinzip Teile unserer besten Weinberge in einer Flasche. Ja? Und ohne, ich meine, wir haben sonst Frauenberg, Kalmon, Steillage, sind ja alles Themen, die uns schon wichtig sind. Aber es macht so ein Wein ja auch ein Stück weit kompliziert. Hier sind wir jetzt eher, auch wenn der Wein Ausdruck hat, Charakter hat, vom Design und vom Auftritt sind wir eher unkompliziert. Ja? Und ich denke, haben wir es geschafft, auch junge Leute, die haben das probiert, haben sich dann angefangen, vielleicht ein bisschen für Wein zu interessieren. Und dann kommt ja automatisch so, auf was für einem Boden wächst das, schmeckt man Unterschiede. Exakt. Also, dass man über ein unkompliziertes Design oder ein modernes Design Leute, die vielleicht vorher gar nichts mit Wein zu tun hatten, ranführt und die sich dann anfangen dafür zu interessieren und dann automatisch ja irgendwann anfangen, wenn einem was schmeckt. Exakt. Warum schmeckt mir das? Was für Rebsorten mag ich? Und das war am Anfang nicht unser Gedankengang, aber das ist einfach so ein bisschen dazu gekommen. Ja.
Du beschreibst exakt meine Reise zum Wein. Ich weiß noch, die erste Mosel County Tour, Klaus, du erinnerst dich, wir hatten auch Weinprobe dann bei einem Winzer im Ort und ich habe ernsthaft zu den Leuten vorher gesagt, der wird euch jetzt viele Weine da zeigen, ne? Ich sage euch ganz ehrlich, das schmeckt alles gleich. Ja? Ne? Das war vor 2 Jahren, ne? Danach habe ich glücklicherweise mich differenzierter damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, oh, um Himmels Willen, was war ich nur für ein Ignorant. Ja, ne? Ja. Und was ich heute halt erlebe, und deswegen finde ich deine Person da so interessant oder euer Weingut allgemein ist, wenn ich in München in der Weinbar sitze, dann kann ich euren Wein da trinken und ihr seid da präsent, ne? Repräsentiert die Mosel. Auf der anderen Seite seid ihr aber auch hier im Ort, in meiner Heimat praktisch, ne? Also 20 Kilometer weiter flussaufwärts und repräsentiert euch da auch mit einer eher ländlicheren Klientel. Ne? Ja. Und ihr habt dann so die Schnittmenge zwischen dieser Fine-Wine-Szene, die auf irgendwelchen Messen rumlaufen und halt über Weine schwadronieren und Stilistik und dies und das und räumt da auch Preise ab. Und auf der anderen Seite muss es aber auch hier den Leuten schmecken, wenn die sagen, ich brauche noch ein Kiss, da kommt jetzt hier mein Schwager aus was weiß ich was. Ja. Ne? So, wie erlebst du das? Und denkt ihr da drüber nach, wo ihr euch da wie positioniert? Oder macht ihr einfach und denkt so, wenn es dem schmeckt, ist gut, wenn es den anderen schmeckt, auch gut? Oder machst du dir über sowas Gedanken oder gar nicht?
Also wir machen das, was uns schmeckt. Also wir machen Weine, die wir gut finden, die wir gerne trinken würden. Ja. Und wenn das noch anderen schmeckt, finde ich das schön. Ja, ob das Leute sind hier aus Bremen oder aus München oder wir haben ja mittlerweile auch, weiß nicht, 50% oder knapp 50% Exportanteil. Echt? Taiwan, Korea, USA, Skandinavien.
Wie sind Tschechien. Die auf euch gekommen dann? Was denkst du, waren da so die Kipp-Elemente in der Vermarktung, wo die gesagt haben, davon bitte eine Palette jetzt nach
ganz,
Hongkong?
Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben einen super Partner in Dänemark. Mr. Ruby heißt der Laden. Okay. Und der hat hier, also Dänemark, der hat hier eine Woche Urlaub gemacht, ist ganz zufällig bei uns gelandet.
Ach, ernsthaft?
Der kauft heute noch Wein. Dann haben wir in den USA Kevin Pike, ein super Partner, Schatzi Weins heißt die Firma. Der hat Moselbetrieb gesucht und arbeitet auch mit Leitz aus dem Rheingau zusammen. Und ich habe beim Josi mal ein Jahr Praktikum gemacht. Und der Josi hat gesagt, dann fahr zum Kieler und zur Angelina, die machen das gut. Und dann auf der Probe mal jemanden kennengelernt. Das ist komplett unterschiedlich. Aber das finde ich ja auch irgendwie das Schöne, dass man als Winzer, man hat das so ganz fein, München im Restaurant oder in Düsseldorf oder sonst irgendwo. Man steht aber auch in Weinberg und kommt abends nach Hause und kann sich nicht mehr bewegen. Und also man hat irgendwie so von allem so ein bisschen.
Ja.
Und das, finde ich, macht den Beruf ja irgendwie auch so schön, dass man da von allen Seiten so ein bisschen hat. Und ich glaube, dass wenn man was macht, was einem Spaß macht und ein Produkt, was man selber gerne mag, dann verkauft sich das schon von selber und da verkauft sich zu Hause auf dem Land, ja, dann verkauft es sich in der Stadt, dann verkauft es sich, wenn man gute Partner hat, die das natürlich auch transportieren müssen, dass man, dass der Winzer Spaß hat in New York oder in Dänemark oder irgendwo.
Kannst du dich noch daran erinnern, als ihren ersten Preis auch so deutschlandweit war? Ich glaube, das war auch im Buch beschrieben, die Szene, wo ihr dann eingeladen wurde. Was war das, der bester Riesling oder besser Restsüßer Riesling oder irgendwie
besser
sowas?
Besser trockener Riesling, glaube ich, im besser, Fokus.
Besser trockener Fokus, Riesling.
Ja, das war schon, das war ganz cool. Das war 12er Jahrgang, muss dann, muss ja irgendwann Ende 2013 gewesen sein, glaube ich.
Ja.
Und da waren in den Top 10, also wir waren dann auf Platz 1 mit, ja, mit unserem einfachen Kalmund,
ja,
Einstiegs Kalmund Lagenwein. Und dahinter waren ein paar VDP-GGs, die es, ja, doppelt oder dreifache gekostet haben. Das war natürlich irgendwie schon ganz cool. Ja. Ja. Und das hat dann...
Ging dann richtig die Luzi ab? Ist das da so, dass das dann rauskommt, ja, und dann, ja, klingelt die, ja, ganze Zeit das Telefon?
Ja, oder also wie? Da in dem Fall war es auf jeden Fall so, weil ich auch wirklich, also in den Jahren danach haben wir da leider nichts mehr abgeräumt, aber das war, glaube ich, einfach auch dann die Situation, dass wir den besten trockenen Riesling hatten und von den Top 10 war es wahrscheinlich noch der günstigste.
Ja, ja?
Und geil, dann haben natürlich, ja, alle Leute, wenn der erste, ja, 40 Euro kostet, der zweite 38 und der dritte 12, dann kaufen viele diesen... Ja. Dritten. Und wir waren halt Erster und der Günstigste in dieser Runde und dann haben, also ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, wir haben 3000 Flaschen Kalmund verkauft da.
Ja. Ja.
Also wirklich richtig viel und das...
Habt die Preise aber gelassen, oder?
Ja, wir sind danach immer ein bisschen teurer geworden, aber es man hat sich da natürlich schon gefreut, so, natürlich, weißt du?
Also ja, klar. Ist, ja, also logisch. Schon, ja.
Dass dann auch irgendwie so, haben davor auch schon mal ein, zwei, drei Sachen, waren wir in der Zeitung, in der FAZ oder so, das war ja auch immer schön.
Ja.
Da kam auch immer mal Bestellungen. Der Stuart Pickett, ein ganz bekannter Weinjournalist, hat auch über den ersten Jahrgang Sommer mal was geschrieben. Da kam auch richtig viel. Und natürlich freut man sich, wenn die Weine den Leuten schmecken. Natürlich freut man sich aber auch, wenn ein paar Euro in die Kasse kommen.
Mhm. Ja, ja, sicher. Das ist ja genau dieses Ding, wo ich dann denke, schläfst du da manchmal schlecht, wenn du überlegst, du externalisierst ja ein Stück weit auch ein Risiko. Du arbeitest mit Partnern zusammen, die gewisse Mengen abnehmen, die das in ihre Vertriebskanäle packen und so weiter. Jetzt hast du, ich glaube, ich hatte noch in Erinnerung, dass ihr zwei Mitarbeiter habt oder so. Eben hast du gesagt, ihr habt jetzt fünf.
Ja.
Ihr habt die Hektarzahl auch erweitert.
Sind jetzt bei 11 ungefähr.
Ja. 11, 10, ja, gut, 11 Hektar. Genau, ja. Das ist aber jetzt, da werden die Leute in Rheinhessen und in der Pfalz sagen, wie, was, ne, was ist denn da los? Und, ja, dann so, und dann mit fünf Leuten,
ja, ja,
aber man muss dazu sagen, das ist in der Steillage nochmal was anderes.
Genau,
das
also, heißt, wir haben im Moment knapp 8 Hektar Terrassenlagen, also eigentlich alles Handarbeit ist und das ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Ich glaube, in Geisenheim lernt man mal so 400 Stunden und 400 Stunden pro Jahr und Hektar im Flachen.
Und Arbeitsstunden,
genau,
wie du
genau
aktiv drin bist,
genau,
mit Trecker, mit Spritzen, mit Entlaubung, diesem
genau,
ganzen Sachen.
Genau, alles, was da dazugehört. Ja. Und in Terrassenlagen sagt man 1800 Stunden pro Jahr und Hektar. Also es ist schon deutlich mehr. Wobei wir hatten das mal grob überschlagen. Also ich glaube, bei uns kommen, also wir kommen mit 1800 nicht wirklich hin. Also sind eher 2000 Stunden. Also wir brauchen diese Leute einfach. Aber das hatte ich eben schon mal gesagt, ich bin gut im Verdrängen. Das hat wirklich gut funktioniert, deswegen macht mir sowas.
Weil, weißt
macht
du, aber
mir jetzt nicht so viel Angst. Ja. Und ich muss aber auch wirklich dazu sagen, dass wir immer das Glück hatten, egal was wir angefangen haben. Auch wenn wir Weine später gefüllt haben und auch mal Zeiten hatten, wo es vielleicht finanziell ein bisschen knapper war, wir sind da eigentlich immer irgendwie gut wieder rausgekommen.
Ja. Du brauchst so ein Urvertrauen einfach, ne? Und ich glaube, du nennst das.
Ich weiß, dass die Angelina das irgendwie wieder hinkriegt. wenn wir einen ganz guten Wein machen, kriegt die Angelina das Vermarktung hin.
Okay, ja, ja. Aber ich glaube, du nennst es Verdrängung, aber ich glaube, da ist ein ganzes Stück Urvertrauen einfach bei dir drin und Gelassenheit einfach, ne?
Ja.
Irre. Wenn du jetzt so überlegst, also, wie hoch lässt sich das denn hoch? Also, jetzt sind wir ja komplett im Business-Talk so, aber das lässt sich ja nicht unendlich hoch skalieren, dass du sagen kannst: Hey, ich kaufe hier die komplette Moselschleife auf und dann mache ich noch 8 Mitarbeiter. Wo sagst du, was macht Sinn? Ab wann braucht man Mitarbeiter und ab wann kann man auch sagen: Hey Leute, jetzt reicht's? Ja. Ist das jetzt so was, wo du sagst, so fahren wir den Laden weiter? Oder?
Also, ich denke, vielleicht noch ein 2-3 Hektar mehr, so irgendwie zwischen 13 und 15 Hektar. Das ist eine Betriebsgröße mit einem großen Anteil Terrassenlagen, wo wir vielleicht hinwollen, wo ich auch denke, das können wir erstens mit unseren Räumlichkeiten hier super machen, aber das kann man auch in schwierigen Jahren wie 21, super feuchter Sommer, feuchter Herbst, wo dann ja nochmal mehr Pflanzenschutzarbeiten, mehr Pilzkrankdruck da ist, und ich glaube, das kann man noch gut bewerkstelligen. Und da glaube ich, das ist auch noch so eine Größe wie jetzt. Ich bin fast jeden Tag draußen im Weinberg. Also ich bin ganz selten, bin mal ein paar Stunden im Weingut, aber grundsätzlich ist meine Hauptarbeit ist einfach draußen. Und das macht mir auch super viel Spaß. Und das will ich gar nicht opfern, nur für mehr Flaschen zu verkaufen. Dafür macht mir das einfach zu viel Spaß. Und dafür, glaube ich, ist es auch einfach für das, was oder wie wir Wein machen, ist es viel zu wichtig, dass man den Bezug zu seinen Weinbergen nicht verliert, weil ich glaube, wenn man jeden Tag draußen ist und sieht die Weinberge vom Rebschnitt übers Binden, über die ganzen Sommerarbeiten und weiß, was in den Parzellen los ist, ich glaube, nur dann kann man auch große Weine machen. Also ich glaube, wenn man einfach nur den ganzen Tag daheim ist und arbeitet im Büro oder so und kriegt dann im Herbst nachher die Trauben auf dem Hof, das wird vielleicht auch gut, aber ich glaube, die letzten 10% kriegt man auch nur, vielleicht die letzten 5% kriegt man nur raus, wenn man auch selber einen Bezug zu seinen Weinbergen hat und weiß. Ich meine, man muss sich ja hier mal umgucken. Da ist jede Terrasse ist anders, jeder Weinberg ist anders. Teilweise sind Parzellen, das ist ein halber Hektar, aber das sind 5 Pflanzjahre. Da gehen wir im Herbst durch und lesen die Ecke zuerst und lassen die Terrasse noch hängen und lesen da was, ja. Um einfach auch so eine Kollektion vom Gutsriesling bis zum großen Gewächs auch auf die Beine zu kriegen. Und ich, vom Gefühl her ist da irgendwo so eine Grenze, wenn man dann selber nachher gar nicht mehr draußen den
Durchblick
ist.
Hat ja, auch, genau, oder?
Ja, ja.
Weil es ist ja, du hast gerade einen Satz gesagt, finde ich total genial, große Weine machen. Ich bin an der Mosel aufgewachsen, ich hatte mit Wein nie was zu tun. Ne? Vielleicht kennst du es ähnlich, wir haben ja alle so eine ähnliche Alkoholsozialisation. Natürlich besäuft man sich mit 12, 13
gerne,
mal mit auf dem Weinfest und läuft da rum. Und das ist hier auf dem Land auch anders, wenn jetzt da Leute zuhören, die irgendwie in Freiburg in der Innenstadt groß geworden sind oder sowas. Das ist was anderes. Wir haben da wahrscheinlich eine ähnliche Alkoholsozialisation, aber wenn man jetzt mal weitergeht, ist es ja so, dass dann in der Jugend eher auch der Bierkonsum gefrönt wird. So, dass man da sagt, oh, jetzt trink mal Stubbis oder sowas. Ja, ja. Ne? Das ist so das gängige Ding. Ne? Jetzt hast du gesagt, großer Wein machen. Ne? Ich würde sogar behaupten, dass viele Winzer an der Mosel sowas nie sagen würden. So selbst den Anspruch zu haben, ich mache einen großen Wein, das ist eigentlich was typisch Französisches, was man so da, also so assoziiere ich es, was man daher kennt, so wirklich einen ganz großen Wein zu machen. Ne? Warum kommt das bei dir? Wenn du ja eine ähnliche Sozialisation hast mit Alkohol, auch dann mit Bier und Gott weiß was, aber woher kommt dieser, ich nenne es jetzt einfach mal elitäre Anstrich, dann auch zu sagen, hey, ich will einen großen Wein machen?
Also sagen wir mal, ich weiß nicht, also grundsätzlich ist ja so, ich mache das hier ja nicht, um Geld zu verdienen, auch. Ich mache das, weil mir das Spaß macht und weil ich das Beste rausholen will. Und dann muss es ja eigentlich mein Anspruch sein, auch einen großen Wein zu machen. Ja? Dass einem das in manchen Jahren besser, in manchen schlecht, nicht so gut gelingt, ist ja auch klar. Aber ich glaube, Winzer kann man nicht sein, wenn man das so berufsmäßig macht. Das ist ja ähnlich wie Gastronom. Man muss das schon so... Man kann das schon machen, aber dann wird es halt nicht richtig gut. Man muss es, glaube ich, schon so den Anspruch haben, auch jedes Jahr ein bisschen besser zu werden und das ein bisschen besser zu machen. Und ich glaube.
Aber denkst du nicht, dass die meisten Winzer jetzt an der Mosel sagen würden, hey, ich habe meine Kundschaft, die wollen hier,
schon,
die wollen Regent, halb trocken, davon brauche ich so viel Liter, das mache ich und ich hoffe, dass die Kinder von denen auch noch den Wein bestellen.
Ja, nee, glaube ich, den Gedankengang haben schon viele. Aber das ist ja dann eher wirklich dieses, vielleicht eher der Anspruch, Geld zu verdienen.
Ja,
das ist bei uns halt schön. Ich weiß nicht, ob ich die letzten 10 Jahre 5-mal auf unseren Kontostand geguckt habe. Ich kenne den gar nicht. Ja? Alles, was wir machen, hat nichts mit Geldverdienen zu tun, sondern es ist immer der Gedanke, das Beste aus diesen Weinbergen rauszuholen oder das für uns am besten in diese Flasche zu bringen. Ja? Und wenn man, natürlich, da am Ende muss irgendwie da ein kleines Plus stehen, aber die Angelina macht die Finanzen. Ich frage dann ab und zu mal, ist das noch in Ordnung, so wie es jetzt ist? Und die sagt dann, ja, alles gut. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Also ich konzentriere, oder sagen wir, ich und unsere Mitarbeiter draußen, wir konzentrieren uns wirklich aufs Weinmachen.
Ja.
Und wenn man dann mit viele junge Mitarbeiter, Bachelor, Techniker, die auch alle versuchen, sie machen das ja auch, weil es ihnen Spaß macht. Und dann ist, glaube ich, schon so eine Dynamik reingekommen, dass man schon versucht, irgendwie jedes Jahr das Beste daraus zu holen und auch irgendwie wirklich was Großes hinzubekommen. Mhm. Und,
Das ist interessant, weil wir waren eben mit dir im Keller und du hast gesagt, naja, habe ich gefragt, wie oft macht ihr denn, weil es hängt ja an jedem Tank von euch so ein Blatt, wie oft guckt ihr euch denn die Weine an und macht dann Proben, jetzt erkenne ich die Parallele, es ist also ähnlich wie beim Kontoauszug, du sagst, eigentlich gucke ich da nicht so oft drauf, du lässt die
genau, Sachen gerne. Genau, also da sind wir ja so, dass wir eigentlich im Weinberg so viel machen und die perfekten Trauben heimbringen.
Mhm.
Und dann eigentlich im Keller von uns gar nicht mehr so viel gefordert ist. Da arbeitet die Hefe wandelt den Zucker um, die Hefe in Alkohol, wandelt den Zucker in Alkohol um, bringt das Aroma, aber da habe ich Vertrauen in unsere Hefe und das, was wir vorher gemacht haben, also an den Most, der da drin ist. Und dann muss man auch da nicht mehr so oft nachgucken. Dann kann man das so ein bisschen sich selbst überlassen und dann wir da eigentlich noch nicht schlecht Erfahrung gemacht. Also es hat irgendwie immer funktioniert.
Viele, die jetzt zugehört haben und überhaupt nichts mit Wein zu tun haben, würden denken, großer Wein, was ist ein großer Wein? Was soll das? Was ist ein großer Wein? Also ist das jetzt, sind das die Magnumflaschen, weil die größer sind als die anderen?
Ja, auch.
Oder warum? Und das Ding ist ja, wie würdest du das denn beschreiben? Und jetzt fühle ich mich fast schon wie in diesem ganz intellektuellen Wein-Podcast. Ja. Wie heißt der noch? Genuss im Bus.
Genuss im Bus.
Kennst du den?
Den kenne ich, ja, der ist gut.
Ja, der ist super, ne? Ja. Aber da ist, also da ist aber wirklich schon so, da ist man schon ganz oben dabei. Ja. So in der intellektuellen Elite. So, ne?
Wahnsinn. Also, was ist ein großer Wein? Das ist natürlich, also erstmal muss jedem, der Wein trinkt, muss dieser Wein schmecken.
Ja. Cola schmeckt den
meisten auch, Leuten, Aber für mich ist einfach ein großer Wein, wenn er vielschichtig ist, Substanz hat, lagerfähig ist, einfach auch über diese Zeit, die er in der Flasche ist, reift und auch eigentlich immer, immer besser wird. Und das ist schwierig zu beschreiben, aber wenn man vielleicht ein Glas davon trinkt, dass einem das auch noch in 5 Jahren im Gedächtnis ist und denkt, ah krass, das war ein Wein, der hat mich beschäftigt. Ja?
Ja.
Ein großer, ein komplexer Wein kann nie, beschreibt man das, aber es kann nicht, ich meine, viele Weine schmecken, aber der muss einfach im Gedächtnis bleiben. Der muss einen prägen und denken, krass, der Wein, der hat mir so gut gefallen, das muss einfach einen beschäftigen.
Brauche ich dafür Übung? Oder wird es,
ja, auf jeden Fall.
Deswegen, das ist die Erfahrung, die ich oft mache, dass wenn ich jetzt mit meiner Schwester, und ich höre sie die Folge hier nicht, wenn ich jetzt einen Wein einschenke und die sagt, alles, was so ein bisschen Zucker hat, ey, lecker.
Ja.
Ne?
Ja.
So, top. Aber ich würde jetzt sagen, das ist noch kein großer Wein.
Nee, große Weine sind noch oft kompliziert. Ist, ne? Also da muss man sich schon mit beschäftigen. Und vielleicht auch eher Weine, die man über 2-3 Abende trinkt und immer mal wieder und es verändert sich. Ja, es gibt mit Sicherheit Leute, denen das weniger bedeutet, die sagen, mir muss das schmecken, aber für mich ist es schon einfach wichtig, sowas über eine längere Zeit zu trinken und auch zu gucken, wie entwickelt sich sowas. Und,
in der Flasche.
Genau. Ja.
Das wissen vielleicht, ich habe neulich erst in der Telegram-Gruppe hat jemand gefragt, ey, ich habe eine Flasche Weißwein aufgemacht, die steht jetzt im Kühlschrank, wie lange hält die sich denn? So dachte ich, die hält sich jetzt so, die verändert sich halt ein bisschen, ne? Wie würdest du das beschreiben? Jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir eben den Sommer. Genau, der Sommer war so groß. Ja. Sollen wir von dem noch gerade mal einen Schluck nochmal probieren?
Ja.
Weil, wie würdest du sagen, wenn ich den jetzt genauso wie er da jetzt ist, in der Flasche im Kühlschrank stelle, was würdest du sagen, wie verändert er sich jetzt über die Zeit dann?
es kommt Luft dran. Ja. Ja, es, die Aromen werden offener, es wird vielschichtiger. Also ja. Ich persönlich trinke viele unserer Weine gerne, wenn die eine Woche auf sind. 7 mhm. Tage. Ja. Mhm. Oder man dekantiert, also kippt es einfach in eine Blumenvase oder in
Thermomix.
Thermomix, Stufe 10. Ja, da ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dass einfach ein bisschen Luft drankommt, ja. Oder macht's auf, nimmt einen Schluck raus und lässt eine Woche stehen. Also das verändert sich schon. Und das ist auch, glaube ich, für Leute, die neu anfangen, einfach mal interessant, sowas einfach mal aufzumachen, eine Flasche in den Kühlschrank zu stellen und das über ein paar Tage zu trinken und sich einfach mal jeden Abend ein bisschen mit diesem Wein zu beschäftigen.
Exakt. Ich hatte neulich, sag ich zu der Laura, einmal hatte ich Ernie Losen, das günstigste große Gewächs, was er hast, direkt hinterm Haus, Johannesstübchen oder sowas heißt das, mit einem Badener Wein. Und dann mache ich mir beide Flaschen immer auf und sage zu meiner Frau, bring mir einen davon und ich guck mal, wer es ist. Ich habe jeden Abend falsch gelegen. Ja. Also ich habe wirklich, ne, Gesetz der Serie hätte ich eigentlich an 5 Tagen mal einmal richtig liegen müssen. Ja. Ne? Und ich habe es immer wieder vergeigt, weil die sich so krass verändert haben. Ja. Und dann an einem Tag dachte ich, jetzt merke ich mir dieses kleine Merkmal. Und am nächsten Tag war es dann wieder anders. Was würdest du denn sagen, dass diese Luft in Verbindung zum Wein spielt ja in jedem Verarbeitungs-, aber auch in jedem Lagerungsschritt eine Riesenrolle. Ja. Wir waren ja eben bei dir im Keller, sagst du, wenn wir den Most machen, wenn wir pressen, da arbeiten wir mit viel Luft. Ja. Danach gehen die aber in den Stahltank. Ja. Also ihr sagt nicht, der kommt jetzt ins Holz, wo vielleicht auch noch ein bisschen mehr Luftkontakt wäre, sondern da sagt ihr dann weniger Luft. Genau. Also würdest du sagen, das ist so die generelle Kommunikation zwischen Wein und Luft, die am Ende immer eine Rolle spielt, ob jetzt im Glas, wir schwenken jetzt das Glas, wir versuchen Luft reinzubringen. Was macht diese Luft in diesem Wein?
Klar, durch die Luft, also ob das nachher im Glas ist, wenn wir es schwenken, oder durchs Holz, die Weine verändern sich, werden offener, werden vielleicht auch ein bisschen zu oxidativ, also man hat nachher sowas wie, wenn Apfelsaft zu lange offen steht, also Luft ist positiv, Luft kann aber auch negativ sein. Mhm. Ja. Aber für Weine, die frisch gefüllt sind, jung in der Flasche sind, ist, glaube ich, Luft schon sehr wichtig. Mhm. Ja, dass man einfach ein bisschen mehr Aroma hat, dass die Weine sich öffnen und ein bisschen runder werden. Und ich denke, Luft ist eigentlich in der Flasche, also nach dem Öffnen positiv. Und kann auch in den Tanks positiv sein. Mhm. Also muss jeder Winzer, glaube ich, für sich so seinen Weg finden, wie er das machen möchte.
Harter Break an der Stelle. Es tut mir leid, aber dieses Gespräch liegt mir so am Herzen. Da muss ich unbedingt 2 Folgen draus machen. Also definitiv nächsten Sonntag wieder hier einschalten an der gleichen Stelle, wenn es mit dem Gespräch weitergeht. Bis dahin, genießt den Sonntag. Bleibt geil. Ciao. Stood before the way that you feel, and you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me slowly. Baby.
Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I'm